Willkommen zur 478. Folge des Sneakpods. Wir sind nach Bukarest gefahren, um dort für euch den Film Toni Erdmann zu besprechen. Mit mir hier live von den Oscars. Das ist Robert Krüger.
Ist das die richtige Karte oder ist da vielleicht was falsch gelaufen?
Warte. Oh nein, ist die falsche. Es ist Claudia Nördinger.
Ah, ja, das bin ich natürlich. Der Typ mit den falschen Zehen, Stefan Giesbert.
Hallo. Was eine Oscar-Nacht. Also ich habe es nicht geguckt, aber ich habe es heute Morgen alles nachgelesen. Ich bin sehr gespannt, was du uns davon gleich berichten wirst. Aber vorher haben wir noch ein paar Filme. Also eigentlich nur ein und eine Serie, aber immerhin. Toni Erdmann, worum geht's?
Ja, also ich habe das ja, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, fühlte mich jetzt doch verflüchtet, fühlte mich verpflichtet, den deutschen Oscar-Anwärter noch anzuschauen, nachdem ich bei der ganzen Medienberichterstattung im letzten Herbst eigentlich nie das Gefühl hatte, dass ich den anschauen will, aber gut. Jetzt hat, muss man dazu sagen, auch noch Mark Kermode ein bisschen nachgeholfen, weil der den Film sehr gelobt hat. Dann dachte ich, okay, dann kann ich mir das doch mal antun. Also habe ich ihn mir besorgt auf DVD, um die Frage gleich mit zu beantworten. Und in diesem Film geht es um einen Musiklehrer, der irgendwie so in seinem Leben so ein bisschen, so ein bisschen trottelig in der Gegend rumhängt eigentlich. Seine große Leidenschaft ist aber, wie wir schon gleich zu Anfang feststellen, ebenso Practical Jokes zu machen, überhaupt immer irgendwelche ganz lustigen Sachen in Situationen mit anderen Leuten anzuzetteln, die anderen Leute manchmal lustig finden, manchmal auch nicht so. Und viele Leute kennen ihn halt schon immer als so jemanden und stecken das so, mit einem Schulterzucken oder einem halbfreundlichen Lächeln weg.
Wie lustig, und allein das, ich glaube, das war's für mich.
Ja.
Da kann ich also, kaputt lachen.
Also das Schlimme ist, dass eben seine Scherze häufig auch ein bisschen unangenehm, also sagen wir ein bisschen über die Grenzen des einfach nur Lustigen ins Peinliche hinausgehen. Es ist schon, was man für den Film auf jeden Fall braucht, ist, man muss einiges ertragen können im Sinne von sich irgendwie unangenehm berührt fühlen oder sowas. Jedenfalls in dem Film geht es eben darum, vor allen Dingen, also primär geht es um seine Beziehung zu seiner erwachsenen Tochter, die beruflich recht erfolgreich irgendwie als Unternehmensberaterin zu diesem Zeitpunkt in Bukarest ist.
Also der ist jetzt für den Auslands-Oscar nominiert worden. Da ist ja, wenn ich, also vielleicht ist meine Erinnerung einfach falsch, aus Deutschland dann doch eher, ich sag mal, schwerere Kost gewöhnt. So wirkt er ja gar nicht.
Ja, doch, es ist ziemlich schwere Kost, finde ich. Es ist zwar eine Komödie, aber er ist nicht schwere Kost natürlich im Sinne von Weltkriegsverarbeitung oder sowas, aber er ist sehr sperrig, also es ist auf keinen Fall ein Film, von dem man erwarten könnte, dass er jedem gefällt oder dass er irgendwie das Publikum so, mit so einem Automatismus positiv berührt oder irgend sowas in der Art. Das ist keinesfalls so. Es ist ein Film, der einem zu einem guten Teil auch abstößt oder eben, wie gesagt, peinlich berührt oder sowas und der sehr leicht beim Publikum auch den Effekt erzielen kann, dass sie ihn hassen oder ihn zumindest überhaupt nicht mögen. Also ich finde das sehr gut nachvollziehbar, wenn jemand sagt, ich mag den Film nicht, er hat mir überhaupt nicht gefallen.
Okay, oh. Und dann habe ich wahrscheinlich irgendeine falsche Auffassung gehabt von dem Film.
Ja, ich meine, bei dieser ganzen Peinlichkeit ist ja dann auch die Frage, was bringt mir das anzuschauen? Was soll das? ich mag das nicht, mir gefällt sowas nicht, das unterhält mich nicht, ich finde das nicht lustig, sowas. Das sind ja alles Einwände, die man da dagegen bringen kann, die ich auch nachvollziehen kann. Mir ging es allerdings nicht so. Ich finde, dass der Film das meisterhaft macht, dieses zwischen Peinlichkeit und lustig agieren und immer mal auf die eine oder auf die andere Seite runterfallen oder du dich manchmal nicht so richtig entscheiden kannst, auf welcher Seite du bist. Und dann finde ich eben, dass der Film gleichzeitig auch doch eine übersteigerte Form von Lebenswirklichkeit abbildet, was aber ja auch nicht jeder sehen will. Das kommt ja noch dazu. Der Film sieht in gewisser Weise grau in grau aus und niemand ist geschönt in diesem Film. Nichts, also das Leben ist einfach überhaupt nicht geschönt. Der Film gibt einem auf keinen Fall das Gefühl, irgendwie so quasi aus der grauen Wirklichkeit abtauchen zu können oder sowas. Nichts davon lässt er auch nur im geringsten zu. Eigentlich ist er in gewisser Weise auch schrecklich zu sehen, mit den kleinen Dingen über das wirkliche Leben, die er eben darstellt. Ich finde, dass er dann letztendlich trotzdem auch so ein Stück weit positive Lebensweisheit liefert. Aber das muss man vielleicht auch gar nicht so sehen. Also ich finde auf jeden Fall, es ist ein sehr sperriger Film und ich kann gut nachvollziehen, wenn jemand sagt, ich mag diesen Film nicht. Da habe ich überhaupt keine Probleme, das zu verstehen. Deswegen ist es für mich auf jeden Fall ein erstaunlicher Oscar-Anwärter, dass der jetzt auf so einem Festival wie Cannes oder so, wo, soweit ich das weiß, vielleicht die Medienberichterstattung, eben das, was das Feuilleton darüber schreibt, eine größere Rolle spielt als jetzt bei den Oscars. Mhm. Das wundert mich nicht so. Also da würde ich sagen, der Film ist, wenn überhaupt, schon irgendwie auch ein Film nicht fürs Feuilleton, aber einer, mit dem vielleicht das Feuilleton weniger große Probleme hat als andere Publikumsschichten. Und ja, also ich weiß nicht, deswegen, ich jetzt nachdem ich ihn gesehen habe, finde ich das richtig erstaunlich, dass der es auf die Nominiertenliste bei den Oscars geschafft hat.
Okay.
Ja. Aber ja, also ich habe ehrlich gesagt, ich habe ihn ja jetzt eben ganz kurz davor gesehen, am Freitagabend, und habe wirklich, als ich ihn gesehen habe, ich gedacht, wirklich not a chance ever, dass er es gewinnen würde. Das ist wirklich so. Es hätte mich sehr überrascht, hätte der den Oscar gewonnen.
Okay. Ja, aber trotzdem, so eine Nominierung zu bekommen, ist ja schon großartig.
Absolut, also, absolut. Und ich meine, es waren ja so viele Länder, die was eingereicht haben. Also insofern, das ist schon ziemlich groß. Und ich meine, gut, toll für die Regisseurin, die auch das Drehbuch geschrieben hat. Da wird vermutlich bei ihr doch einiges gehen in nächster Zeit. Ja, bin ich mal gespannt, was da kommt. Wo ich weniger gespannt bin, es wird jetzt ja seit 2 Wochen oder sowas auch darüber geschrieben, dass Jack Nicholson ein Remake machen möchte. Und ich glaube, das wäre furchtbar, wirklich. Also erstens, ich meine, okay, ist die alte Geschichte mit den amerikanischen Remakes, wo wir meistens nicht so mitgehen. Aber dass Jack Nicholson diesen Film gesehen hat und das Gefühl hatte, ich will das spielen, das ist einfach, meiner Meinung nach unterliegt er da schon einem Missverständnis, was diese Figur angeht. Ebenso dieses Jack Nicholson der letzten 15 Jahre Overacting ist gar nicht, was hier der Punkt ist. Also das ist meiner Meinung nach ganz falsch. Und auch, ich habe dann mal gelesen, dass Kirsten Wiig die Rolle von Sandra Hüller spielen soll. Auch das finde ich total falsch, weil ich habe da so das Gefühl, dass da die Besetzungslogik dahinter ist, jemanden zu suchen, der eben so dieses so funny, uptight gut spielen kann. Aber Sandra Hüller ist ja eine Charakterdarstellerin und gar nicht in erster Linie jemand, der Komödie spielt oder so. Und das ist hier auch genau richtig. Die wenn sich da eine gewisse Komik ergibt, dann ist das eher so quasi ein Beiprodukt und keinesfalls, also zumindest was ihre Figur angeht, jemals so richtig das Ziel. Also es ist, weiß nicht, für mich klingt das schrecklich, was ich bisher über das geplante Remake gelesen habe, aber okay. Wir warten es ab und dann sehen wir.
Der hat doch auch ewig keinen Film mehr gemacht, oder?
Ja, ist, also wenn ich das richtig gehört habe, dann ist es mehr oder weniger so, dass er für dieses Remake so quasi aus der Rente zurückkommen will.
Krass.
Ja, naja, ich weiß nicht.
Ja, wenn er meint.
Ja, genau. Ja, also jedenfalls, er hat mir viel besser gefallen, als ich dachte. Obwohl zu sagen, er hat mir gefallen, ist auch ein bisschen schwierig, weil ich fand ihn auch unangenehm zum Teil. Aber ich finde ihn wirklich sehr gekonnt auf eine bisschen verquere Weise. Und ich finde ihn eben sehr eigenständig. Ich kenne keinen anderen Film, der so ist wie dieser. Und deswegen hat er mich auf jeden Fall beeindruckt.
Okay.
Ja. Ich gebe 8 Punkte.
Immerhin.
Und hab ihn wirklich gerne gesehen, obwohl er mir zum Teil sehr unangenehm war. Aber wie gesagt, ich habe viel, viel Verständnis für jemand, der sagt, ich habe ihn geschaut und ich mochte ihn überhaupt nicht. Ich finde, bei dem Film ist es so ein bisschen wie mit einer Person, die in gewisser Weise extrem ist, in ihrem Auftreten und so, dass man leicht sagen kann, ich mag den nicht, der ist mir einfach unsympathisch. Und jemand anderes dann sagen würde, wieso? Ich finde den total amüsant und irgendwie auch klug und sowas. So kann es einem, glaube ich, mit diesem Film leicht gehen. Und da würde ich jetzt auf keinen Fall sagen, dass man falsch liegt, wenn man sagt, ich mochte den nicht. Ich würde allerdings, wenn jemand sagt, der Film ist schlecht und nichts daran ist irgendwie gut gemacht oder sowas, dem würde ich widersprechen wollen. Aber ja.
Mhm.
Interessanter Film auf jeden Fall. Ich finde es irgendwie ganz schön, dass wir mit diesem Film, mit diesem unkonventionellen Film ins Oscar-Rennen gegangen sind und doch so relativ erfolgreich waren. Auch wenn er vermutlich bei einer ganzen Menschenleute, ganze Menge Leute auf der Welt dafür sorgen wird, dass sie wieder mal sich darin bestätigt sehen, dass Deutsche nicht lustig sind.
Na ja, gut.
Damit kann ich leben, ehrlich gesagt.
Oh.
Jo, das war Toni Erdmann.
Toni Erdmann.
Würde mich sehr
auf DVD. Vielleicht, genau. Wenn man Glück hat, kann man ihn ja noch mal im Kino jetzt sehen, irgendwie in den nächsten Tagen oder Wochen.
Ja, ein paar Programmkinos wird er vielleicht noch mal ein paar Mal gezeigt. Aber ja, vielleicht haben den ja auch schon ein paar gesehen. Würde mich sehr interessieren, wenn von den Hörern irgendjemand da die eigene Reaktion drauf beschreiben könnte. Und tatsächlich, also interessiert mich ja meistens so die Reaktion, weil ich finde, es ist wirklich so fast so eine Bauchreaktion, ob der dich einfach komplett genervt hat oder du ihn irgendwie auch, ja, toll fandst, wie ich.
Mhm, okay. Ich bin gespannt. Wir hatten jetzt in den letzten Wochen wieder echt viele Kommentare bei uns. Bin sehr gespannt, was da kommen wird von unseren Hörern.
Ja.
Ja. Ist es Zeit für die Droge der Wahl?
Oh.
Oh.
Ja, das ist bei mir ja immer ein bisschen kümmerlich.
Da müssen wir mal ein bisschen dran arbeiten, Claudia.
Ja, das stimmt. Ja, ich trinke mal wieder einen Tee und außerdem trinke ich hier die Reste des Wassers von meiner Tochter, wo, wenn ich das richtig sehe, Bananenquarkreste drin rumschwimmen.
Das klingt aber auch ganz lecker.
Ja, und was trinkst du?
Ich wollte mir ein Bier aufmachen. Jetzt sehe ich, dass es mindestens haltbar ist bis zum 20.01. diesen Jahres.
Oh ja, geht
aber
ja noch.
Das geht, gell? Ja. Bitte stets kühl und dunkel lagern. Das habe ich irgendwie mit einem Kollegen abgeschwatzt, der das irgendwo hergeschenkt bekommen hatte. Keine Ahnung. Freunde des Nationaltheaters e.V. Operator, dunkler Doppelbock. Festtrunk zur Eröffnung des Nationaltheaters 1963.
Wow.
Hergestellt nach bayerischem Reinheitsgebot, sonst steht da nichts drauf. Schlossbrauerei Odelshausen. Aha. Ich mach das jetzt mal auf. Glas habe ich nicht. Ich trinke jetzt hier Doppelbock. Uah. So, ich lege mich mal ganz kurz trocken. Es wäre nicht so schön, wenn jetzt hier die Aufnahme abbricht. Aber ich kann ja schon mal erzählen.
Ja.
Gut, dass ich an der Bar immer ein paar Lappen und so Zeug habe. Da kann man sich dann auch immer mal rein. Ist das sehr laut, Nügel, oder?
Nö, geht schon.
So, gestern habe ich das Bier von meiner Frau umgeschmissen, heute schon meins über. Ach, ist das schön hier. Ich sollte doch wieder zurück zum Gin gehen. Der schäumt wenigstens nicht so. So, also, ich habe eine Serie geschaut, auf Empfehlung meiner Frau, die irgendwie, bei Netflix die Serie Santa Clarita Diet entdeckt hat und hat gemeint, oh, das ist lustig, das gefällt dir, das musst du gucken. Und dann habe ich gesehen, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, 4-5 Folgen vor war. Dann habe ich diese Woche Freitag, glaube ich, 3 oder 4 Folgen nachgeholt. 3. Und dann habe ich noch 3 weitere am Samstag irgendwie nachgeschaut. Und dann haben wir am Sonntag den Rest geschaut, irgendwie 5 Folgen.
Wow.
Ja, stimmt, sie war am Samstag auf dem Turnier, deswegen konnte ich da ein bisschen nachgucken. Jedenfalls haben wir am Wochenende 10 Folgen von dieser Serie, oder ich zumindest,
wow,
weggeschaut.
Okay.
Es geht um ein Makler-Ehepaar, gespielt von Drew Barrymore und Timothy Olyphant, die mit ihrer Teenager-Tochter zusammenleben. Und dann driftet es etwas in eine Horrorkomödie ab, wenn die Mutter in einer spektakulären Verwandlung zum Zombie wird. Das heißt, also die Verwandlung ist spektakulär, sie sieht aber hinterher nicht anders aus, als sie vorher aussah. Sie hat keinen Puls, kann nicht richtig verletzt werden, irgendwie schneidet sich dann die Hand und es blutet halt nicht, es kommt nur so dickflüssige Paste raus und sie muss sich von rohem Fleisch ernähren und als sie zum ersten Mal einen Menschen gegessen hat, möchte sie auch eigentlich immer nur noch Menschenfleisch essen.
Und wie ist das passiert, dass sie so geworden ist? Oder darf man das nicht sagen?
Ja, es passiert relativ am Anfang, aber es ist so eine schön spektakuläre Überraschung. Deswegen.
Okay, okay.
Ich erzähle es dir gerne nachher, wenn du es hören
möchtest. Alles klar.
Ja. Ja. Und jetzt sind die beiden natürlich auf der Suche nach einem Heilmittel oder sowas, aber auch gleichzeitig natürlich nach was zu essen.
Mhm.
Weil sie ja irgendwie ja dafür sorgen müssen, dass sie nicht verhungert. Oder ich glaube, der Vater, also der Ehemann, hat auch immer so ein bisschen Angst, dass er ja der Nächste sein könnte. So eine Folge geht irgendwie 25 bis 30 Minuten. Und ist schon, ja, also sehr lustig, ist eine Komödie, aber hat natürlich auch Anteile, die nicht so angenehm zu schauen sind, wenn sie wieder sich in irgendeinen festgebissen hat und das Blut ihr Gesicht runterläuft und alles so voll geblutet ist und oder sie dann da sitzt und mit ihm redet, aber gleichzeitig so ein Arm isst, weil ja sie ja was essen muss und dann hat sie halt so einen Arm.
Ja, und die bringt dann einfach irgendwelche Leute um, oder was?
Genau, sie suchen halt immer nach Menschen, die es verdient haben.
Oh, okay.
Also bösen Menschen, Verbrechern oder irgendwie Kinderschändern oder wo sie der Ansicht sind, die sind so böse, die haben es nicht anders verdient. Oder da merkt man es nicht, wenn die fehlen.
Okay.
So. Oh ja, das ist ja, der hat eh keine Familie, da merkt es keiner, wenn die weg sind. Also so richtig. Ja, aber also es nimmt einen halt schon so ein bisschen mit in diese Situation. Also natürlich ist es eine Situation, die der Fantasie entsprungen ist. Aber so, ja, okay, also meine Frau, mein Mann, wie auch immer, muss jetzt quasi einen Menschen essen und sonst kann die Person nicht weiterleben. Und der Ehemann ist dann halt der liebe Ehemann oder der vermeintlich liebe Ehemann, der sie dabei unterstützt.
Und die könnte auch nichts anderes mehr essen.
Ja, also sie versucht dann später auch nochmal irgendwie rohes Rindfleisch und so zu essen, aber ja, wenn du einmal Mensch gegessen hast, dann willst du halt Mensch essen.
Hm.
Also so ähnlich begründen sie es dann so ein bisschen so. Nee, sie muss Mensch essen. Gut.
Okay. Okay.
Ja. Es macht viel Spaß, es ist sehr lustig, es sieht gut aus. Irgendwie die Nachbarn werden dann noch interviewt, weil irgendwie auf der einen Seite wohnt ein Sheriff und auf der anderen Seite wohnt irgendwie ein Polizist, die irgendwie ja zu anderen Abteilungen des Justizapparats, Polizeiapparats gehören in Amerika und die sich natürlich dann gegenseitig auch aufstacheln und so ein bisschen sich wundern, was denn die Nachbarn da immer machen mit großen Kisten, die sie hin und her transportieren und ist halt immer schwierig für sie, weil sie ja da irgendwie diese Leichen produzieren müssen und ja. Der Nachbarsjunge im Alter ihrer Tochter taucht dann noch auf, der unterstützt sie ein bisschen, die Tochter kriegt das auch mit, findet das natürlich auch gar nicht so gut, dass ihre Mutter jetzt immer Menschen essen muss. Aber hat auch einen schönen Humor, ist schön gefilmt, also so ein paar Fahrten, die halt, also wo die Kamera sich dann so ein bisschen bewegt und dann plötzlich Sachen freigibt, die man als Zuschauer sieht, die man eben vorher nicht gesehen haben und die so eine Situation dann plötzlich in was ganz anderes kippen. Also, das ist sehr gut gemacht. Macht da der Kater gerade Radau? Oh nee, die Claudia ist gar nicht da. Die kann ich gar nicht fragen. Die Claudia macht Radau.
Ja, es ist meine Katze, tut mir leid. Die ist gerade in der Gegend rum.
Ich hatte erst die Katze im Verdacht, dann hatte ich dich im Verdacht.
Ja.
Ja.
Okay.
Also,
ja, klingt ja ganz lustig eigentlich.
Genau, wer so Horror-Comedy, also auch diese Horror-Elemente aushält, kann das echt gut angucken. Es ist sehr lustig, kommt aus Netflix. Erscheint da auch gerade oben in der angepriesenen Version. Also das, was man eh dauernd angezeigt kriegt. Wahrscheinlich haben die Leute es eh, also unsere Hörer schon fast alle gesehen. Aber es ist erst am 3. Februar erschienen. Das heißt, es ist sogar sehr aktuell. Und das bei für mich und eine Serie. Ich habe es auf Englisch geguckt, konnte man gut auf Englisch gucken.
Okay.
Also. Deswegen kann ich aber auch nichts zu synchron sagen, ob die irgendwie taugt oder nicht. Ja. So, das war Santa Clarita Diet.
Okay.
Du hast dir hingegen gestern die ganze Nacht um die Ohren geschlagen.
Ja, das stimmt.
Um die Oscars live zu schauen.
Das stimmt.
Hast du auch Vorberichterstattung und Roter Teppich und den ganzen Quatsch geguckt? Oder?
Nee, die habe ich aufgenommen, aber werde ich mir erst irgendwann später anschauen. Ich bin ja dann vorher schlafen gegangen und dann irgendwann später aufgestanden.
Deswegen
glaube ich, sperre jetzt erstmal. Richtig, ich sperre erstmal kurz meinen Kater weg. Du musst mal kurz weiter entertainen, weil ich glaube, der Kater wird jetzt hier ungeduldig. Moment.
Okay, wenn die Claudia jetzt den Kater wegsperrt, schneide ich vielleicht einfach die Lücke raus. Und dann merkt niemand, dass es eine größere, längere Pause gegeben hat, während die Claudia ihren Kater einfach nach draußen befördert hat. Ich habe von den Oscars gar nichts mitbekommen. Aber das habe ich am Anfang ja schon berichtet.
Sehr, sehr gut. Der Stefan redet einfach so ein bisschen weiter. Sehr gut. So, ich bin wieder da. Kater ist weg.
Genau. Ich habe nichts geschaut von den Oscars, habe aber, wie gesagt, morgens schon die Berichterstattung auf den diversen Medien nur gelesen. Ich habe Bilder, habe ich keine gesehen, außer das, was in der Tagesschau kam.
Ja. Jo.
Wie war's? Hat sich's gelohnt?
Naja, also ganz ehrlich gesagt finde ich ja, dass es sich nie so richtig lohnt, dafür wach zu bleiben. Das war mir aber auch vorher schon klar. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich das immer noch oder immer wieder doch mal wieder mache. Irgendwie will ich halt dann doch so einigermaßen live dabei sein. Es war nicht keine wirklich schlechte Oscar-Nacht, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, ich war über alle Maßen gerührt oder es gab viele Anteile, wo ich sagen würde, sowas gibt's nie wieder oder so. Aber irgendwie finde ich das, also basierend darauf, dass ich ja wirklich viele von den Filmen noch nicht gesehen habe, aber nach allem, was ich über die Filme weiß und was ich über sie gehört habe und so weiter, habe ich so das Gefühl, dass es insgesamt, was die Gewinne angeht, ein Ergebnis ist, mit dem ich immer sehr gut leben werde können. Also irgendwie war nichts, irgendwie finde ich, wie sich das alles so gefügt hat, dass eben auch in gewisser Weise die Oscars so ein Stück weit aufgeteilt wurden, auch unter den, in Anführungszeichen, großen Filmen, also denen, die eben viele Gewinnchancen gehabt haben, das dann so ein bisschen aufgeteilt wurde, aber eben auch auf eine Weise, die ich nachvollziehbar fand. Bin ich irgendwie jetzt so, also zumindest auf dem aktuellen Stand dessen, was ich weiß und gesehen habe, bin ich so sehr versöhnt mit dem Ergebnis, was mir ehrlich gesagt, glaube ich, in noch nicht vielen Jahren so gegangen ist. Also es ist eigentlich bisher in jedem Jahr so gewesen, dass ich mich zumindest über Einzelsachen geärgert habe oder so das Gefühl hatte, irgendjemand ist viel zu kurz gekommen, der hätte was bekommen müssen und so. Und so geht's mir diesmal eigentlich überhaupt nicht. Insofern, ja. Es wurden natürlich eine Menge so Trump-Seitenhiebe gemacht und so und für Migranten und gegen die Mauer und so weiter. Das war ja zu erwarten. Aber ich meine, in gewisser Weise ist das ja auch nicht aufregend. Das ist halt wie immer, wenn du in einem Umfeld bist, wo mehr oder weniger alle einer Meinung sind, dann ist ja immer leicht, irgendwie Stellung zu beziehen. Insofern.
Ja, klar.
Also es wäre im Gegensatz, es wäre schon ziemlich schwach gewesen, wenn da gar nichts gekommen wäre. Ich finde, dass Jimmy Kimmel das ganz, ganz nett gemacht hat, so ganz lustig. Und also mir ist eigentlich nichts wirklich negativ aufgefallen. Ich meine, klar, dass ganz am Schluss eben der falsche beste Film verkündet wurde, das war halt so dieser Moment am Ende der Verleihung, wo dann eben, egal wie übernächtigt und müde du warst, du nochmal richtig wach geworden bist und gesagt hast, was? Moment, was ist jetzt gerade passiert? Aber ja, in gewisser Weise ein schöner Effekt, den man so nicht hätte planen können. aber natürlich ganz schön bitter für die Leute von La La Land, dass du irgendwie erst recht, wenn du quasi noch Zeit hast, deine kleine Dankesrede zu machen und dann heißt es vielleicht so, ach ja, okay, aber nee, wir haben doch nicht gewonnen.
Wer ist denn dann auf die Bühne gekommen und hat gesagt so, nee, ihr seid's doch nicht?
Naja, es war, während eben die drei Produzenten ihre Dankesreden gehalten haben, entstand hinter denen eigentlich, ich meine, da waren ja dann alle, die ganze La La Land, Leute, Schauspieler und so weiter, sind ja ein ganzer Pulk von Leuten mit auf die Bühne gegangen, wie das ja beim besten Film in der Regel so ist.
Ja.
Und dann entstand eben hinter denen schon so Unruhe, dann rannten von hinten irgendwelche Leute, rannten dahin. Das war schon ein bisschen eigenartig. Also normalerweise hast du es ja nicht, dass dann irgendwie noch während die Dankesworte gesprochen werden, dann schon von der Seite irgendjemand kommt. Und irgendwie war es auch so, dass relativ schnell quasi hinter dem jeweils sich Bedankenden irgendwelche Seitengespräche geführt wurden und du so das Gefühl hast, so, hä, was denn jetzt los? Also ging eigentlich sehr schnell, aber es haben tatsächlich, also der Dritte war gerade dabei, noch seine Dankesworte zu sprechen, als sich offensichtlich dann schon als ziemlich so rumgesprochen hatte, dass sie es doch nicht gewonnen haben. Und der hat ja dann seine Dankesworte auch noch damit beendet, dass er gesagt hat, und überhaupt, wir haben verloren, so. Also er hat sich dann quasi so bedankt, aber dann als letzten Satz noch gesagt, ja, und wir haben gar nicht gewonnen. Und dann war erstmal so alle so, hä? Und dann hat der eine Producer hat die Sache dann im Prinzip an sich gerissen und hat mehr oder weniger den Gewinn an Moonlight weitergegeben. Also Warren Beatty, der ja der arme Mensch war, der die Karte in der Hand hatte und so, der wollte dann wieder ans Mikrofon treten und erklären, was passiert ist. Aber das hat dann im Prinzip der La La Land Producer ihm hat die Sache dann an sich gerissen und hat eben gesagt, das hat er sehr nett gemacht, muss man sagen. Er hat dann eben gesagt, dass es ihm eine Freude ist, an seine Freunde von Moonlight weiterzugeben, den Sieg und so. Und hat eben gesagt, es ist ein Fehler passiert und so. Also ich finde, seine Reaktion war eigentlich sehr würdevoll und irgendwie auch sehr geistesgegenwärtig, weil er hatte ja da auch erst ein paar Sekunden vorher erfahren, dass, obwohl er gerade seine Oscar-Dankesrede gehalten hat, er überhaupt den Oscar gar nicht gewonnen hat. Insofern.
Das heißt, bitte, der hat ja keinen anderen. Also das sind ja die Produzenten-Oscars, oder?
Mhm.
Also was anderes kriegen die ja nicht besser. Nee, die kriegen besser Film. Regie hat er hat der Regisseur ja gekriegt.
Genau. Ich weiß jetzt, ehrlich gesagt, habe es noch nicht nachgeschaut, aber gut, ist natürlich so, gerade so bei so einer Major-Produktion, die Produzenten sind natürlich Leute, die häufig an allen möglichen anderen Projekten auch schon beteiligt waren und nicht notwendigerweise nur einmal einen Oscar gewinnen können oder sowas. Das muss man ja schon auch sagen. Producer ist ja in der Hinsicht schon auch was anderes als jetzt ein Regisseur oder sowas. Aber ich finde auf jeden Fall, dass er da sehr, sehr würdevoll reagiert hat insgesamt und ja, aber es war schon so ein What?
Da ist mal richtig. Wann war das heute Morgen? Um 6 oder wann?
Ja, irgendwie so 17:45 oder sowas. Also sehr schön war aber auch, wie Warren Beatty das überhaupt, also der hat eben, es war ja so, der hat den Umschlag aufgemacht und sah irgendwie so, man hatte so das Gefühl, er dehnt das so ein bisschen künstlich, diesen Moment, bevor er verkündet. Und Faye Dunaway, die ja neben ihm stand, hat dann schon so mehr oder weniger gesagt, was hat sie gesagt? You're impossible. Also die war auch offensichtlich, hat das Gefühl, dass er hier sich einen Spaß erlaubt oder sowas. Mhm. Und im Nachhinein hat er dann gesagt, dass er einfach verwirrt war, weil eben auf seiner Karte Emma Stone La La Land stand. Und ja, und das eben einfach die falsche Karte war und er eben auch nicht verstanden hat, warum Emma Stone da drauf stand. Ja? Also er hat halt einfach nochmal die Karte mit der besten Hauptdarstellerin in die Hand bekommen. Und ja, deswegen, es war für ihn auch ein Moment der Verwirrung. Ich meine, da ist die Frage, okay, hätte er vielleicht anders reagiert, aber ich meine, Gott, das ist ja in so einer Situation, was machst du, wenn du diese Karte in der Hand hast?
Ja, klar.
Sagst du dann, Moment, hier stimmt doch was nicht, oder? Ja,
ja, der hat dann also eben er kann ja nicht von der Bühne gehen und sagen so, Leute, wirklich das?
Ja, also er hat dann gezögert und hat dann die Karte an Faye Dunaway weitergegeben und die hat es dann verkündet.
Das habe ich auch also gelesen, die, ja, genau, oder gesehen, ja. Sogar im Fernsehen.
Also die hat dann quasi, ist da pragmatisch dran gegangen, während er noch so, hä? Also es war schrecklich, aber irgendwie auch sehr unterhaltsam.
Ja.
Ja. Ja, insofern, ich bin irgendwie mit den, ja, also bin sehr zufrieden eigentlich mit dem Ergebnis und mit dem Verlauf mehr oder weniger. Ja, ich meine, diese Diskussion, die jetzt ja auch wieder verstärkt, zumindest in sozialen Medien stattfindet, ist eben die um Casey Affleck, die ich ja auch schon, das hatte ich ja schon mal angesprochen,
ja.
Eben diese ganze Sexual Harassment Sache. Ich finde das ehrlich gesagt sehr schwierig, mich dazu zu positionieren, weil eben so vieles darüber gesagt wird, dass eben der Impuls, gerade wenn es sich um einen mächtigen weißen Mann handelt, dem sowas vorgeworfen wird, dass der Impuls eben immer ist, den Frauen nicht zu glauben und sozusagen, das stimmt doch erst, stimmt doch nicht. Mhm. Und da ist bestimmt viel Wahres dran, aber gleichzeitig, wie ich das jetzt so sehe, ist eben, es gab diese Vorwürfe und die haben sich außergerichtlich geeinigt, was aber weder heißt, dass es wahr ist, noch dass es nicht wahr ist. Insofern finde ich das jetzt ganz schwer zu beurteilen, was man da mitnehmen soll. Also ich tue mich einfach schwer, mich da zu positionieren. Ich sehe es zwar auch so, dass es ein echtes Problem ist, dass es diesen Impuls gibt, erstmal zu sagen, das stimmt doch bestimmt gar nicht. Aber gleichzeitig finde ich es genauso problematisch, dass es jetzt Leute gibt, die der Meinung sind, seine Karriere sollte einfach basierend darauf, dass es Vorwürfe gab, schon zu Ende sein quasi oder so. Das sollte ausreichen, um ihn zu einer, weiß nicht, Persona non grata zu machen. Finde ich irgendwie auch schwierig.
Ja, total.
Ja. Ja, insofern tue ich mich schwer mit der Diskussion und kann mich weder ins eine noch ins andere Camp werfen. Ich finde, das habe ich ja schon gesagt, dass dieser Oscar auf jeden Fall, was die Darstellerleistung angeht, in hohem Maße berechtigt an ihn vergeben wurde. Und insofern, ja, wäre das jetzt meine aktuelle Position. Aber ja, schwierig ist das auf jeden Fall. Keine Frage. Jo. Ja. Mit den anderen, weiß nicht, du kannst ja irgendwie vielleicht noch mal zu La La Land was sagen, wie da deine Wahrnehmung ist. Der gewonnenen und nicht gewonnenen Oscars.
Ich habe da eigentlich, ich habe halt zu wenig Vergleichsfilme gesehen.
Mm.
Also, Regie fand ich sehr geil. Hauptdarsteller, ich fand Ryan Gosling toll, aber ich habe halt auch keinen der anderen gesehen, deswegen ist halt so ein bisschen, wow. Emma Stone hatte ich ein bisschen meine Schwierigkeiten, weil sie toll gespielt hat, ja, aber wirklich scheiße getanzt hat. Und in so einem Musical, wenn halt, keine Ahnung, 30% Tanz ist und das schon doof ist, gut,
aber man kann natürlich auch argumentieren, dass es in gewisser Weise der Punkt ist, dass es ein Musical ist, wo es in gewisser Weise ist der Punkt ist, dass sie keine Tänzerin ist. Es ist eben nicht ein Musical im altmodischen Sinne, dass du einen Schauspieler haben willst, der quasi so ein Allround-Entertainer ist und der singt und der tanzt und so immer, sondern in gewisser Weise die Holprigkeit ist Teil dessen, was da intendiert ist. Meinst du nicht?
Ja, sicherlich bei den Szenen, wo sie vorspielt und so. Aber wenn sie mit ihren Freundinnen durch die Wohnung tanzt, einfach nur aus reiner Lebenslust und das halt schlecht einstudiert aussieht und nicht nach Lebenslust, wo man vielleicht auch schlecht tanzt. Also man muss ja, wenn man so einfach vor sich hin hüpft, das muss ja nicht toll sein. Aber wenn das choreografiert ist, dann muss das halt gut sein. Weil das in der Situation ja nicht ihre Tollpatschigkeit vor irgendwie einem Publikum oder sonst irgendwas zeigt oder so eine Jury oder wie auch immer Castingagentur, sondern nur dieses, ja, ich tanze jetzt hier.
Mm. Und okay, ja.
Da war es so, dass sie in den anderen Szenen nicht so stark war, da bin ich bei dir, das muss nicht. Oh.
Okay, aber das ist ja dann, also dann finde ich, ist vielleicht die Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin in gewisser Weise problematisch.
Mhm. Ich habe halt den Rest nicht gesehen. Ich kann nicht sagen, ob Meryl Streep oder Natalie Portman oder so hätte gewinnen müssen.
Ja.
Vielleicht, also ist es natürlich auch so, dass wenn ich Tanzszenen beurteile, ich halt ultrakritisch bin. Aber ja, gut, das ist ja mein persönliches Recht. Ja. Drehbuch hat er nicht gekriegt. Puh, ja, mein Gott.
Ja, also Drehbuch finde ich eben sehr, sehr irgendwie sehr passend, dass Kenneth Lonergan das gewonnen hat für Manchester by the Sea, weil ich bei Manchester by the Sea eben, ich habe das ja versucht zu beschreiben, inwiefern eben das Raffinierte daran ist, dass ein bekanntes Erzählmuster verwendet, aber irgendwie anders, aber ohne eben quasi sowas Spektakuläres machen zu müssen oder irgendwie spektakuläre Brüche zu gebrauchen, sondern eben so ganz ja subtile Verweigerung in gewisser Weise. Das finde ich einfach so klug und schlüssig und auf jeder Ebene irgendwie narrativ befriedigend, dass ich das ein sehr, also das fand, das war so eben was, wo ich so das Gefühl hatte, dass da bekommt irgendwie jeder, wird in gewisser Weise genau für das ausgezeichnet, was er gemacht hat. Also wenn eben Damien Chazelle für einen Film, der eben so ein tolles Tableau von irgendwie sehr unterhaltsamen Szenen und Choreografie und so weiter dafür ausgezeichnet wird, eben für beste Regie, finde ich irgendwie sehr schlüssig und gleichzeitig so ein kluges Narrativ, unheimlich interessant und schlüssig aufgebautes Drehbuch eben wie Kenneth Lonergans eben dann ausgezeichnet wird, finde ich einfach so irgendwas Befriedigendes hat es für mich, weil ich so das Gefühl habe, dass die Leute in gewisser Weise genau für das Richtige ausgezeichnet wurden.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Insbesondere ist es ja bei La La Land so, dass die Regieleistung, diese vielen kleinen Filmzitate, die kaum in einem Drehbuch stehen können, die du eben am Set entwickelst, eine Art, wie sich Ryan Goslings bewegt, wie in Fred Astaire oder eben die Leute aus dieser Zeit. Mhm. Das ist eine Regieleistung. Die Story war gut. Aber eben nicht, ja, also mein Gott.
Ja.
Ja, also die Nominierung geschenkt. Kameraarbeit hat er auch gewonnen.
Ja.
Ja, schön, sah toll aus. Wobei ich habe Arrival auch gesehen, der ja auch nominiert war. Mhm. Auch da waren fantastische Kamerafahrten drin.
Ja.
Also wenn der die Kameraarbeit, ich habe die anderen drei habe ich nicht gesehen, wenn der den Kamera-Oscar gekriegt hätte, wäre ich auch 100% dabei gewesen. Also, aber die hatten wahrscheinlich gerade so einen Flow und dann ist es ja, ist ja oft so, wenn du irgendwie drei von denen kriegst, dann kriegst du eben auch noch die Kamera und so ein paar Sachen dazu.
Ja, aber ich glaube, bei Kamera ist eben auch so, das hat auch ganz viel zu tun damit, was die Leute jetzt dann gerade gern sehen wollen, weil bei Kamera kannst du ja ganz unterschiedliche, also kannst du Sachen auszeichnen, die sich fast gar nicht vergleichen lassen. Also wenn du sagst, geht es eben darum, dass es möglichst schön aussieht oder geht es darum, dass es irgendwie möglichst progressiv gemacht ist oder geht es darum, dass es dich vielleicht auch abstößt oder sowas. Das sind ganz unterschiedliche Effekte, die du erzielen kannst.
Ja.
Und irgendwie habe ich so das Gefühl, vielleicht sind wir jetzt eben auch gerade in einem Moment, wo La La Land für viele da eben genau richtig war, weil sie einfach was Schönes sehen wollten. Und
ja, also ja. In La La Land hast du halt Szenen, die fantastisch aussehen, wo das Licht in eine ganz besondere Art gesetzt ist, wo die Charaktere, wo die Darsteller ganz besonders toll rauskommen. In Arrival hingegen hast du Kamerafahrten, die dich eben mitnehmen in ein Raumschiff, in dem eine andere Schwerelosigkeit ist als auf der Erde und das nur 300 Meter entfernt ist. Mhm. Das beim Zuschauer zu erzeugen im Kino, dass der dieses Gefühl hat, so gerade bewegt sich die Erde, das ist natürlich eine ganz andere Arbeit als eine Geschichte oder sowas, so ein geschichtliches Seherlebnis zu erzeugen. Hm. Beides toll auf seine Weise. Und wenn jetzt gerade mal Retro wieder gern gesehen wird, dann passt natürlich La La Land hervorragend und nichts Progressives wie Arrival.
Ja.
Ja. Szenenbild auch, da habe ich sogar auch Arrival gesehen. Da fand ich aber La La Land besser. Also das ist einfach, es sieht einfach so hübsch aus und es ist einfach genau diese Zeit genauso getroffen und es sieht trotzdem nicht so, also es ist ganz modern, diese alte Zeit gezeigt. So sah es nie aus.
Hm.
Aber es ist so denken wir uns, dass es so ausgesehen hätte.
Hm.
Ja. Kostümdesign haben sie nicht gekriegt. Fantastische Tierwesen. Oh, da habe ich den Trailer zugesehen. Ja, gerne. Also das sah sehr hübsch aus.
Ja, fand ich auch.
Filmmusik, ich habe sie jetzt ungefähr 20 Mal durchgehört. Ja, bin ich dabei für La La Land.
Mhm.
Ja, City of Stars ist auch ganz toll. Also ist wirklich sehr schön, haben sie auch gekriegt, beide. Da habe ich auch die anderen alle nicht gesehen. Lustig, dass Make-up an Suicide Squad ging und Star Trek Beyond, die ja wirklich krasse Figuren gebaut haben in ihrem Make-up und Frisuren, den nicht gekriegt hat.
Tja.
Aber okay. Editing, Hacksaw Ridge, das war dieser Kriegsfilm, gell?
Mel Gibson, ja.
Ja. Das ist natürlich, da kannst du in so einem Drama deutlich mehr machen als in einem Musical.
Ja, also vor allen Dingen eben auch durch die sehr drastische Kriegsdarstellung im zweiten Teil. Das ist natürlich für solche Sachen wie Schnitt und Tonschnitt und sowas ist das natürlich immer eine gutes Szenario.
Haben sie ja auch, also waren sie nominiert, sowohl Schnitt, Tonschnitt. Haben Adler dann Hacksaw Ridge beziehungsweise Arrival für den Tonschnitt gekriegt.
Mm.
Tonschnitt, weiß ich echt nicht, wie ich das bewerten soll. Also wo ich da hinhören soll. Wobei natürlich, warte mal, doch, bei Arrival gab es ja diesen Kontakt mit diesen außerirdischen Wesen und die hatten schon krasse Sounds drauf. Das klingt natürlich jetzt total blöd, aber ja, man will ja nicht zu viel erzählen. und das war toll. Und das ist natürlich was ganz anderes, als ein Jazzlied zusammenzuschneiden. Also, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ja.
Jo.
Ich glaube, damit sind wir durch.
Ja, Kurzfilme. Also ich glaube.
Die Kurzfilme geschaut.
Nee, ich auch nicht, aber ich werde
immerhin hast
mich
du Tony
darum Erdmann. Bemühen.
Genau.
Das stimmt. Immerhin, das habe ich geleistet.
Ja. Na gut, die Oscarverleihung 2017.
Ja, hat Spaß gemacht und irgendwie finde ich das auch wirklich amüsant, wie es dann geendet ist. Und ja, nicht so amüsant natürlich für die Leute, aber sie werden es verschmerzen. Und
ja, die haben ja doch einiges abgeräumt.
Ja, Naja, gut, nicht so viel, wie sie hätten können, aber irgendwie eben doch genug von dem Wichtigen. Und ja, also ich denke, irgendwie so, ja wie Verlierer müssen sie sich auf jeden Fall nicht gefühlt haben. Kein also
Fall. Ich mag das ja, wenn sich's bei der Oscarverleihung so schön aufteilt, was wir jetzt besprochen hatten, dass ich eben auch, der eine dafür und der andere dafür, weil sie genau da richtig waren eben. Der eine hat die Regie so super gemacht, der andere ein fantastisches Drehbuch. Und jeder ist genau dafür ausgezeichnet worden. Das ist schon.
Ja, cool. Allerdings gibt es ja auch Leute, die, ich habe von einigen gehört, die ja der Meinung sind, dass der eigentlich beste Film in fast jeder Hinsicht Hello High Water war, der eben nur vielleicht so die üblichen Requirements, um dann die Oscars wirklich zu holen, nicht so erfüllt hat. Da bin ich sehr gespannt, den dann irgendwann zu sehen. Und der war eben viermal nominiert und hat nichts gewonnen. Hm. Lion war sechsmal nominiert, hat nichts gewonnen. Also es ging natürlich nicht für alle so persönlich aus, aber zum Beispiel, ich finde aber ehrlich gesagt, dass bei Hidden Figures, der dreimal nominiert war und nichts gewonnen hat, ich hätte es eigentlich nicht so okay gefunden, wenn der was gewonnen hätte. Obwohl ich ihn ja mochte und das auch irgendwie richtig und wichtig finde, dass der eben diese Aufmerksamkeit bekommt und in gewisser Weise deswegen auch wichtig und richtig finde, dass er auf die nominierten Listen gekommen ist. Aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht so gesehen, dass er in irgendeiner Kategorie es verdient gehabt hätte zu gewinnen als bester Film oder sowas. Das hätte ich einfach absurd gefunden. Das wäre für mich ein guter, aber irgendwie auf durchschnittliche Weise guter Film, der aus vorwiegend politischen Gründen da was abräumt, wäre das für mich gewesen. Und deswegen, ja. Aber wie gesagt, Hello High Water, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Aber was der positive Effekt bei der Oscarverleihung dieses Jahr ist, so für mich, dass ich eine ganze Liste von Filmen habe, wo ich denke, die will ich eigentlich noch sehen. Also die Verleihung hat durchaus geschafft, dass ich mich für einen Großteil der nominierten Filme interessiere.
Okay, na das ist doch schon mal cool.
Ja.
Sehr schön.
Jo.
Während du dir die letzte Nacht, also Sonntag auf Montag, um die Ohren geschlagen hast, werde ich nächste Woche mir die Nacht von Montag auf Dienstag um die Ohren schlagen. Ich hoffe, der Podcast ist vorher fertig. Na, das kriegen wir schon irgendwie hin. weil ich ja da beim Start der Sentinel 2B-Rakete in Darmstadt im Kontrollzentrum dabei sein darf, als ein Social Media Mensch. Die ESA und die Raumfahrtagenturen machen das jetzt immer mehr, dass sie eben Leute, die so Social Media affin sind, auch zu so Starts und so Events dazu holen, um einfach auch da eine größere Kommunikation in so Nischen reinzubekommen. Da sind natürlich ganz viele so Astronomie interessierte Menschen, die vielleicht Blogs haben oder Podcasts, gibt sogar einen deutschen Astronomie-Podcast, oder gibt mehrere Astronomie-Podcasts, aber der Kollege von Auf Distanz ist zum Beispiel auch dabei, das habe ich schon gesehen, und die schicken jetzt gerade Mails raus an uns alle, wo sie erzählen, dass man pünktlich da sein muss, was man Ausweis dabei haben muss, dass man gemütliche Schuhe und Zwiebelprinzip anziehen und das, und man sollte sich was zu trinken mitbringen und seinen Computer nicht vergessen und alle Stative und Aufnahmegeräte und alles, was man dabei haben möchte, und man kann alles aufnehmen und alles filmen und alles senden und alles machen, alles, was man will. Man dürfte von dort keine YouTube-Streams machen, aber Facebook-Livestreams und sonst irgendwas. Wenn ich das bis nächste Woche irgendwie hinkriege, kann sein, dass ich in der Nacht irgendwie mal das ein oder andere Mal mit dem Sneakpot live gehe, aber ich nehme das auf jeden Fall alles auf und werde da am Schluss auf jeden Fall eine Sendung draus zimmern. Das wird wahrscheinlich eine Sonderfolge werden, weil das ja dann doch etwas länger und etwas ausführlicher wird. Aber ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Wenn unsere Hörer irgendwelche Fragen haben, also wenn ihr, liebe Hörer, Fragen habt, die euch interessieren zu dem Thema, wo ich vielleicht versuchen soll, mit irgendjemandem zu reden, der mir das vielleicht erklären kann, oder vielleicht kann ich auch schon das eine oder andere beantworten, schickt mir das irgendwie per Mail oder Twitter oder sonst irgendwas. Ich versuche das dann noch unterzubringen, entweder in die Sendung oder versuche es halt nächste Woche alles zu erfragen und rauszufinden. Boah, ich freue mich so sehr. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist echt so cool. Ja. Irgendwie nächsten Tag erfahre ich, wann ich da sein muss, ob ich um 2 oder um 3 da sein muss. Und dann werden wir in 2 unterschiedlichen Gruppen da durchgeführt. Und da kommen halt Leute aus Italien und aus Griechenland kommt einer und aus Spanien, ich glaube aus USA kommt einer. Die fliegen halt auf eigene Kosten hierher, um dann sich da die Nacht um die Ohren zu schlagen, um sich diesen Raketenstart anzugucken. Ich finde das total krass.
Ja.
Ja.
Ja, ich bin gespannt, was du dann berichten wirst.
Ja, ich werde ausführlich berichten.
Sehr gut.
Ja, also sicherlich auch mal kurz im Sneakpot, aber es wird dann eine ausführliche Sonderfolge dazu geben.
Ja.
Ja, damit haben wir alle Themen besprochen. Wir freuen uns auf Kommentare auf www.sneakpot.de oder auf Twitter @sneakpot oder auf sonst allen möglichen Kanälen. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt. Und dann werden wir nächste Woche vermutlich wieder pünktlich eine Sendung machen, weil diese hier war nicht pünktlich. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.